und Ton Meets. Songs for the Season. Unsere Saisonvorschau auf die zweite Bundesliga der Männer 2026-27.
Peter Mayer schießt, der Tor! Tor! Alter! Was für ein...
Von ab 3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Man tändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Der erste FC Kaiserslautern hat bekanntermaßen etwas geschafft, was es so wohl nie wieder geben wird. Nach dem direkten Wiederaufstieg aus der zweiten Bundesliga kam er 1998 frei nach dem Hit von Falco aus jener Zeit, Out of the Dark, Into the Light, und holte die deutsche Meisterschaft. Wie viel Licht auf dem Betzenberg noch brennt, das und mehr erklärt Yannick im Gespräch mit dem freien Journalisten Florian Reiß.
Am dritten Spieltag empfängt der FC St. Pauli den ersten FC Kaiserslautern und zudem schalten wir gleich live ins Trainingslager des FCK nach Südtirol. Florian Reiß ist bei mir. Moin Flo.
Hallo.
Schön, dass du wieder da bist. Ist ja eine Weile her, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Ich glaube, du warst zuletzt Anfang der Saison 23/24 bei uns zu Gast. Da war es, glaube ich, der erste Spieltag, wo wir auswärts auf den Betze mussten. Und das letzte Aufeinandertreffen war dann im Januar 2024. Und wenn du jetzt gleich in die Diskografie einsteigst und uns so ein bisschen erzählt, was wir so verpasst haben im FCK, dann ist mir aufgefallen, dass wir insgesamt quasi über vier Trainer sprechen, weil Dimitrios Gramotsis war noch Trainer, als ihr bei uns zu Gast wart im Januar. Und ja, wurde dann kurze Zeit später, ich glaube 3 Spieltage später, weil der FCK dann schon auf Platz 16 abgerutscht war, wurde dann abgelöst von, sag ich mal, Feuerwehrmann Friedhelm Funkel. Bei dem blieb es dann aber nicht. Im Sommer 24 kam Markus Anfang und jetzt reden wir über Thorsten Lieberknecht. Vielleicht kannst du die letzten 2,5 Jahre auch ein bisschen anhand der Trainer skizzieren, die beim FCK tätig waren.
Wie viel Zeit haben wir denn in dem Podcast? Nein, Spaß beiseite. Ja, ich erinnere mich an das letzte Spiel auf St. Pauli eigentlich noch sehr gut. Ich müsste mich jetzt täuschen, aber da wurde in der Wintervorbereitung halt ein System trainiert, das in dem Spiel dann gar nicht zum Einsatz kam. Und ja, Dimitrios Gramotsis war ja dann relativ zeitig weg. Du hast schon erwähnt, dann kam Friedhelm Funkel, hat den FCK in der Klasse gehalten, hat mit dem FCK den Einzug ins DFB-Pokalfinale nach Berlin geschafft. Und das ist natürlich jetzt ein Spiel im Rückblick, das natürlich über die letzten Jahre hängen geblieben ist, wenn man da bedenkt, was in Berlin an den beiden Tagen eigentlich los war. Hm. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mir überlegt habe, wie viele Fans kann man denn ankündigen in meinem Artikel. Und da dachte ich so, 50.000 ist aber schon relativ viel, ne? Ist hochgegriffen, muss man immer vorsichtig sein. Aber ich glaube, das waren am Ende dann annähernd 50.000 Lauter in Berlin. Und das ist natürlich ein Spiel, das dann hängen bleibt. Friedhelm Funkel hat sich dann verabschiedet am Ende der Saison. Ich glaube, da ging es dann beidseitig einfach nicht weiter. Er hat dann zwar gesagt, er will weitermachen, aber aus verschiedenen Gründen ist es nicht zustande gekommen. Dann kam Markus Anfang und hat eigentlich bis auf eine kurze Phase, wo es Probleme gab am Saisonbeginn, schon sein System durchgesetzt und sein System implementiert. Da hat der FCK phasenweise echt sehr guten Fußball gespielt und war dann auch in der engen Tabelle damals in dem Spiel der 24-25 echt obendran und hätte gegen Ende der Saison schon Chancen gehabt, aufzusteigen. Allerdings gab es dann eine Niederlagenserie von 3 Spielen. Und dann sollte am Ende der Saison Thorsten Lieberknecht als alter, sag ich mal, lauterer Veteran doch noch dieses Wunder, was es dann gewesen wäre, schaffen. Markus Anfang, muss man dazu sagen, hat dann immer ein bisschen auf Understatement gemacht und hat dann gesagt, ich kann mich noch erinnern, bei seinem letzten Spiel in Braunschweig hat er zu mir gesagt, ja, jetzt hören Sie mal auf mit Platz 3, wir haben heute verloren, im Mittelfeld sind wir jetzt und da gehören wir meines Erachtens auch hin. Und ich glaube, das war ein bisschen zu viel Understatement für die FCK-Führung. Und dann musste er relativ zeitnah danach, 3 Tage später, glaube ich, seine Koffer packen, wie man so schön sagt. Und Thorsten Lieberknecht hat dann gleich an dem Tag eine komplett andere Kommunikationsstrategie gewählt und hat dann gesagt, ja, natürlich wollen wir noch aufsteigen. Dazu müssen wir aber die letzten 4 Spiele gewinnen. Und ja, das hat dann bekanntermaßen ja nicht geklappt. Am Ende war der FCK 7. Letztes Jahr war der FCK 6. Hat sich ja am letzten Spieltag dann noch vom an Hertha BSC vorbeigeschoben. Allerdings muss man sagen, es ist schwierig irgendwie, was bleibt von der letzten Saison, also die erste unter Thorsten Lieberknecht hängen. Ist ein bisschen schwierig. Es gab viel Auf und Abs. Also man hat zu Hause sehr gut gespielt phasenweise, hat aber auswärts dafür regelmäßig auf die Mütze bekommen. 1:6 in Berlin, 0:3 in Kiel, 0:4 in Darmstadt, wo man halt wirklich komplett unterlegen war. Und wenn man dann jetzt auf diese Saison schaut, kann man, glaube ich, das als ersten Punkt rausnehmen, dass man natürlich viel mehr Konstanz braucht, um oben mitzuspielen. Das weiß natürlich zum Beispiel ein Verein wie der FC St. Pauli, die aufgestiegen sind, vor 2024 war das, glaube ich, gell? Mhm. Dann sieht man ja bei jeder Mannschaft, die einigermaßen konstant durchspielen kann und sich von einer Niederlage mal nicht aus dem Konzept bringen lässt, die schaffen es am Ende. Aber wenn du natürlich einfach diese Ausschläge hast nach oben, wenn du mal eine Mannschaft zu Hause wegspielst und im nächsten Spiel denkst du dir, um jetzt mal ein Bild zu malen, spielen da die Zwillingsbrüder von der Mannschaft letzte Woche, dann wird's halt einfach schwierig. Und ich glaube, da ist ein Ansatz für den FCK in der kommenden Saison, diese Konstanz reinzubringen. Und wenn das gelingt, hat man natürlich Chancen, oben mitzuspielen. Wenn nicht, dann halt wieder nicht.
Okay, vielleicht ist ja auch in Sachen Konstanz gehandelt worden, wenn wir jetzt schon in den Managementbereich gucken. Thorsten Lieberknecht, haben wir schon gesagt, seit April letzten Jahres, aber jetzt im Sommer sind quasi 4 Co-Trainer dazugekommen. Also 3 sind wirklich komplett neu nach Kaiserslautern gewechselt, aber sein Neffe, Max Lieberknecht, der war vorher Trainer der U17 von Darmstadt. Den hat er dann quasi letzten Sommer nachgeholt, erst als Videoanalysten und jetzt ist er Co-Trainer und auch sonst ist auf einigen Positionen, was passiert? Ist das vielleicht oder steht das im Zusammenhang mit dieser fehlenden Konstanz, die der FCK letzte Saison hat vermissen lassen, wie du sagst?
Naja, ich finde, in erster Linie musst du natürlich dann auch, wenn du das merkst, musst du vielleicht auch im Staff was verändern, klar. Aber dazu muss man sagen, dass Carsten Rumpf sich als Co-Trainer von Thorsten Lieberknecht in der letzten Saison plötzlich verabschiedet hat. Das ist alles ein bisschen nebulös, wie das gelaufen ist. Auf einmal war er nicht mehr da, hat sich operieren lassen und war dann krankgeschrieben. Und jetzt hast du natürlich ein komplett neues Trainerteam, aber klar ist das natürlich auch auf Thorsten Lieberknecht zugeschnitten. Ne? Ich glaube schon, dass beim FCK schon so die Prämisse ist, Thorsten Lieberknecht hat so schon den gewissen Freiraum, was er machen darf. Und wenn du natürlich siehst, also irgendwo musst du den Ansatz ja finden. Zum Beispiel kannst du das ja im Trainerteam dann machen, dass du da eine Veränderung brauchst und dass du da neue frischen Wind brauchst, um vielleicht genau diesen letzten Schritt zu machen, dass du ganz oben angreifen kannst. Das ist wahrscheinlich ein Baustein neben den Veränderungen im Personal auf dem Platz, dass du da natürlich auch was machst. Das ist ja, glaube ich, ist ja nachvollziehbar.
Genau, bleiben wir aber erstmal auf der Ebene quasi des Managements. Wie gesagt, Co-Trainer sind gekommen. Es gibt noch einen Performance-Manager, Jimmy Loberg heißt der Mann. Der ist aber schon letzten Sommer gekommen, sehe ich gerade. Da hatte ich mich im Reiter verschoben hier. Mhm. Genau, der war schon da. Aber der Athletiktrainer Nils Vogt ist neu. Genau, was gibt es denn zu den Personen, die jetzt abseits, also nicht direkt auf dem Platz agieren? Was gibt es zu denen noch zu ergänzen? Hast du da schon, vor allem zu den Neuen, schon irgendwelche Informationen sammeln können?
Ja, du hast jetzt seit Mai hast du mit Marc Strauß einen zweiten Geschäftsführer. Ich glaube, das ist auch beim FCK in der Konstellation, wie groß der Verein in Anführungszeichen ist, brauchst du das jetzt auch. Aber durch diese Drittliga-Zeit halt einfach kein Geld. Und jetzt auch in der zweiten Liga, dass die dritte Liga halt noch nachgewirkt hat, über 2-3 Jahre halt auch kein Geld. Da ist natürlich jetzt gut, wenn der Marc Strauß sich auf das Kaufmännische, sag ich mal, beschränken kann. Und Thomas Hengen hat es ja die ganze Zeit alleine gemacht, als einziger Geschäftsführer. Und kann sich jetzt wieder mehr Richtung Sport, sag ich mal, besinnen. Mhm. Und hat ja danach noch einen Sportdirektor neben sich mit Marcel Kloß. Also da hast du jetzt schon ein Konstrukt aufgebaut, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt mal wieder Zweitliga-like, damit kann man mal arbeiten. Ne? Wenn natürlich in der dritten Liga oder in den Zweitliga-Jahr nach der Rückkehr in die zweite Bundesliga Leute natürlich alles alleine machen müssen. Und ich glaube, wer ein bisschen Einblick hat in den Fußball heutzutage, der weiß natürlich, dass das also eigentlich nicht geht. Und im Vergleich mit anderen Vereinen, mit denen du dich vielleicht messen willst in der Saison, musst du natürlich die Aufgaben verteilen, weil sonst, glaube ich, kommt halt am langen Ende nichts Gescheites dabei raus. Ne?
Das stimmt wohl. Und dann lass uns doch mal eine Ebene weitergehen sozusagen. Du hast schon gesagt, es kommt nicht nur auf die Leute hinter den Kulissen an sozusagen, sondern auch auf die auf dem Platz. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf die bisher bekannten Transfers schauen, und die konntest du dir ja wahrscheinlich zum Teil auch schon jetzt im Trainingslager, wo du gerade noch weilst, anschauen. Was gibt es denn da zu wissen, was der FCK bisher Stand heute, 22.07. auf dem Transfermarkt geleistet hat oder nicht geleistet hat?
Da muss ich ehrlich sagen, da gehen die Meinungen, hast ja hier die Möglichkeit, dich mit Fans zu unterhalten, weil du ja relativ nah dran bist, da gehen die Meinungen schon auseinander. Ne? Also hast halt überwiegend jetzt junge Spieler verpflichtet, was ja erstmal nicht verwerflich ist, kannst du ja machen. Aber ich glaube, dass der FCK Stand heute schon noch 1-2 routinierte Spieler braucht, weil nur mit Jugend kommst du halt nicht weit. Der neueste Neuzugang ist Erencan Yadinci, der wurde jetzt kurz vor dem Trainingslager verpflichtet. Ich glaube, am vergangenen Samstag wurde das publik. Ja, der hat bestimmt gute Anlagen.
Ist aber auch nur geliehen, ne?
Genau, ist nur ausgeliehen erstmal ein Jahr. Da kursiert ja eine Kaufpflicht, die angeblich 5 Millionen Euro betragen soll. Aber da würde ich jetzt kurz dazu sagen, dass das meines Wissens an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Und ich glaube, das sollte man jetzt auch nicht zu hoch hängen. Aber man weiß ja, wie das ist. Der gemeine Leser liest es halt und denkt, hey, wie könnt ihr das bezahlen? Aber ich glaube, wir sind uns ja auch einig, dass ein Zweitligist, der, sagen wir mal, wenn wir mal die Theorie spinnen, der FCK schafft dieses Jahr es nicht in die Bundesliga und müssen der zweiten Bundesliga bleiben, dann glaube ich nicht, dass irgendein Zweitligist, außer vielleicht VfL Wolfsburg, 5 Millionen Ablösesumme bezahlen kann. Ich glaube, das ist eigentlich ausgeschlossen, ne? Ja, aber allgemein dazu, finde ich, siehst du schon bei den jüngeren Spielern, siehst du schon gute Anlagen, aber du musst dich natürlich schon noch verbessern und dazu die Kaderqualität verbessern und dazu gehören meines Erachtens schon noch, ich würde jetzt mal schätzen, ist ja auch schon publik geworden, dass der FCK im Mittelfeld noch einen Spieler sucht und auch in der Abwehr. Und ich würde nicht ganz ausschließen, dass da noch ein dritter Spieler kommt, weil, oder auch ein vierter, weil am Ende des Transferfensters wird wahrscheinlich nochmal irgendwas aufgehen. Und meine Meinung ist, in der momentanen Konstellation wirst du schwer haben, dich von Platz 6 zu verbessern, um mal im Vereinsjargon zu bleiben.
Also da ist so eine gläserne Decke momentan für den FCK.
Ja, ist natürlich im Moment, ich muss ehrlich sagen, im Moment schwer, es richtig so einzuschätzen, weil ich finde, einerseits ist natürlich eine Jugend oder jüngere Spieler, Nachwuchsspieler zu verpflichten und die auszubilden, ist natürlich eine gute Sache. Aber damit wirst du halt nicht, also die werden dir halt nicht den Erfolg garantieren. Da brauchst du schon absolute Glückstreffer und das kannst du ja nicht einkalkulieren, wenn ich jetzt hier durchgehe, Yannick Oniol, 21 Spieler, 21, Calvin Fries, 21, Ibrahim Kanate, 19, Thierry Tatsimeter, 18, ne? Zum Beispiel, wenn wir beim Beispiel Tatsimeter bleiben, der kommt halt aus der U19 von Borussia Dortmund, da kann man ja auch nicht erwarten, dass der jetzt die zweite Liga kaputt schießt, ne? So, von Erenjan Yadimci fand ich, den habe ich jetzt in Braunschweig, er hat ja 4 Tore, glaube ich, gemacht und davon letzte Saison 2 gegen Lautern. Da finde ich, der hat schon einen guten Antritt, ne? Und ich glaube, er hat schon gute Anlagen, aber insgesamt, in der Mannschaft brauchst du halt auch Spieler, die anführen. Das können natürlich 19, 18-Jährige nicht, 18-Jährige nicht. Und da brauchst du halt noch 2, 3 routinierte Spieler, wo auch die Außenstehenden sagen, ah ja, okay, jetzt wird ja mal. Und das ist im Moment halt noch nicht passiert. Deswegen, ich vermute aber, dass es noch passiert. Deswegen wäre ich hier vorsichtig. Aber mal schauen.
Ja, jetzt haben wir einen Namen auf der Zugangsseite noch nicht angesprochen, der auch schon ein bisschen älter ist im Vergleich zu den Jungen, die du schon aufgezählt hast. Paul Joly würde ich ihn aussprechen, weil er Franzose ist, von AG Auxerre. Ich weiß nicht, wie viel du zu ihm sagen kannst, aber immerhin hat man für ihn kolportierte 1,25 Millionen in die Hand genommen. Da verspricht man sich ja wahrscheinlich dann direkt einen Impact auf den Platz, würde ich mal sagen.
Ja, Joly war ja letztes Jahr schon ausgeliehen nach Lautern und ich fand am Anfang, als er gekommen ist, war ja mehr so eine Notverpflichtung, weil Simon Aster sich schwer am Kreuzband verletzt hat. Und an der Anfangszeit, muss man sagen, hat er wirklich sehr, sehr gut gespielt in der Kombination mit Ivan Bretain, also Flanke Joly. Kopfball Bretain ist eigentlich in den ersten, weiß ich nicht, 10 Spielen der Vorrunde.
Ist immer gut aufgegangen.
Genau, war das eigentlich ein guter Move vom FCK. Natürlich finden das die anderen Mannschaften dann irgendwann auch mal im Videobild raus und denken sich, ah, so wollen die spielen. Dann hast du schon gesehen, dann hat sich natürlich Ivan Bretain in der Rückrunde schwer in der Achillessehne verletzt und Paul Joly wirkte dann ein bisschen überspielt. Aber ich glaube, insgesamt muss man sagen, man muss ja immer mal sehen, kriegst du vielleicht einen besseren Schienenspieler für rechts und du hast halt schon gesehen, was er bringen kann, was du an ihm hast. Und wenn er in Normalform spielt und vielleicht mal Pausen bekommen kann und vielleicht auch mal nicht angeschlagen spielen muss, wie auch immer, dann hast du schon gesehen, dass er gute Anlagen hat. Vor allem seine Flankenqualität ist natürlich sehr, sehr gut gewesen, vor allem in der Vorrunde. Ne, wenn halt ein Spieler aus dem Stand mal eine Flanke reinschlagen kann, ist das natürlich schon nicht schlecht. Deswegen, ja, kann man schon mitgehen, dass man ihn fest verpflichtet hat. Aber der muss natürlich jetzt wieder in Normalform kommen, die er letzte Saison in der Hinrunde hatte.
Okay, das wird abzuwarten sein, ob er das leisten kann. Dann machen wir oder gucken wir, um das Ganze rund zu machen, auch noch auf die Abgangsseite. Ich weiß nicht, wen du da besonders hervorheben wollen würdest. Die Schlagzeilen drehten sich vor allem um Luca Sirch, Innenverteidiger 27, ist jetzt ablösefrei in die Bundesliga zu Elversberg gegangen. Das ist so ein Name, der jetzt auch in den Gazetten kursierte sozusagen. Ich weiß nicht, welchen Namen du noch ergänzen möchtest und was du zu ihm sagen kannst.
Ja, würde ich rausnehmen. Als erstes, du kassierst natürlich beim FCK eine super Entwicklung genommen über die beiden Jahre, die er gespielt hat. Das ist so ein Fall gewesen, wo man sagen muss, da hast du halt das Glück, weil wir vorhin drüber geredet haben mit jungen Spielern, da hat der FCK halt einfach das Glück gehabt, dass sie halt in einem Spiel so viele Verletzte hatten und dann kam Lukas Sirch am 7., 8. Spieltag mal zum Einsatz und hat dann natürlich gleich abgeliefert und war dann halt Stammspieler. So, natürlich brauchst du immer ein bisschen Glück. Deswegen kann man auch nicht immer absprechen zu sagen, ah, wenn man so plump macht, der FCK holt nur junge Spieler, das kann doch nichts werden. Also ich glaube, Lukas Hirsch mit 23 oder 24, als er, was er damals war, hat natürlich dann genau bewiesen in Lautern, wie es halt auch gehen kann, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Deswegen glaube ich, tut der Abgang im FCK schon weh, aber der hat natürlich auch die Substanz, in der Bundesliga zu spielen, glaube ich. Lass mich da selbst mal überraschen. Auf der Abgangsseite die anderen zwei Namen, die ich gerne noch reinwerfen würde, wären Daniel Hanslik, der zum VfL Bochum gegangen ist, und Kenny Redondo, die beide 5,5 Jahre, meine ich, in Lautern gespielt haben. Natürlich Teil von dieser Aufstiegsmannschaft waren 2022. Daniel Hanslik hat beim Relegationsspiel in Dresden getroffen. Wenn man da mal in die Kommentarspalten geht von den Abschiedsposts, sage ich mal, von beiden Spielern, dann gibt's halt eigentlich nur Lob für beide Spieler. Mhm. Und da war natürlich in Lautern so schon der Tenor, warum gibt man die beiden Spieler ab? Ja, kann man einerseits irgendwie nachvollziehen, andererseits brauchst du natürlich auch in der Kabine so Sprachrohre oder Spieler, an denen sich der Fan orientieren kann. Und wenn natürlich im heutigen Fußball Spieler da sind, die schon 5 Jahre bei einem Verein spielen, ne, dann hast du natürlich die Spieler, wo du sagst, ah, hier kann man sich, der Fan holt sich von dem Spieler halt ein Trikot. Mhm. Deswegen war es schon irgendwie verwunderlich. Andererseits, wir haben vorhin über das neue Trainerteam gesprochen. Wenn du natürlich weiter nach oben willst, musst du natürlich auch in der Mannschaft irgendwie einen frischen Wind in die Kabine bringen. Deswegen, ja, kann man irgendwie beides nachvollziehen, ne?
Ja, ideal wäre wahrscheinlich so ein Mix aus Altgestandenen und den jungen Wilden sozusagen, um da so ein bisschen, ja, Routine und Erfahrung und frischen Wind reinzubekommen, wie du es nennst. Gibt es zum sportlichen Bereich noch was zu ergänzen oder haben wir Stand heute, meinst du, alles erstmal soweit abgefrühstückt?
Ich glaube, Stand heute reden wir über einen unfertigen Kader, ne, der noch nicht komplett ist. Und wo ich mir jetzt als Beobachter auch echt schwer tue, zu sagen, wenn du jetzt sagen würdest, stell mir bitte mal eine Startelf hin, die am ersten Spieltag in Wolfsburg aufläuft, ist schwer im Moment. Ne?
Okay, also da muss noch einiges passieren. Ich habe, glaube ich, gelesen, 26 Spieler sind mit ins Trainingslager gefahren, ist das richtig?
Ja.
Genau, also da schon relativ dünn, wahrscheinlich so 2, 3 noch dazu, ungefähr so bummelig, dass man so bei 28 rauskommt, ne?
Du hast natürlich jetzt den Vorteil, oder was heißt den Vorteil? Im Moment hast du viele Nachwuchsspieler dabei, die meines Erachtens wahrscheinlich die Großteil der Saison in der Regionalliga-Mannschaft spielen würden. Und das ist natürlich gut beim FCK, dass die zweite Mannschaft den Aufstieg geschafft hat letztes Jahr und dass du da jetzt verschiedene Spieler platzieren kannst. Und ich vermute, von den Spielern werden nicht mehr viele im Zweitligakader stehen, wenn die Saison richtig läuft. Also sprich, keine Ahnung, Mitte September. Muss man mal schauen, obwohl Thorsten Lieberknecht natürlich ein Trainer ist, der gern jungen Spielern Einsatzzeiten gibt und die gerne formt. Aber da ist natürlich jetzt die Range nicht mehr so groß von Oberliga zu zweiter Liga, sondern jetzt geht's um Regionalliga, wo du auch mal gegen richtige Mannschaft, also gegen richtige Gegner, richtige namhafte Gegner spielst. Deswegen sage ich ja, glaube ich, ist noch relativ unfertig. Muss man mal sehen, welche 20 Mann am Ende in Wolfsburg nominiert werden dann bei dem Spiel.
Ist natürlich auch alles andere als ein leichter Start, ne? Das ist natürlich dann nochmal, wenn man sieht, was im direkten Vergleich der VfL Wolfsburg schon wieder an Geld ausgegeben hat und welchen Namen der geholt hat, muss man dann sehen, wie gut man da dann mithalten kann und wer bis dahin noch dazugekommen ist. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir schon in den Backstage-Bereich und ich habe als Thema mitgebracht, dass man einen neuen Rekord an verkauften Dauerkarten aufgestellt hat. Der datierte zuletzt 28 Jahre lang seit der Saison 1998 bei 33.000. Den hat man jetzt nochmal geschlagen und liegt bei über 33.800. Was bedeutet, dass nur noch 15.500 überhaupt ins Stadion kommen können, die keine Dauerkarte haben? Wie wird das in der Fanszene aufgenommen? Also bei uns ist das immer so ein Riesenthema mit Dauerkarten. Es gab quasi bei uns eine Liste an Qualifikationen, die du erreichen musstest und dann bist du in den entsprechenden Lostopf teilweise gerutscht. Also wie ist das beim FCK geregelt? Kann man einfach zum Schalter gehen und sich eine Dauerkarte kaufen oder wie ist das?
Sozusagen, wenn man auf 28 Jahre zurückblickt, war das mit Sicherheit so vielleicht, ja. Aber hier war es jetzt so, um ernsthaft zu werden, dass der FCK halt einfach abverkauft hat und am 3. Juli, glaube ich, ist die Verkaufsfrist ausgelaufen und dann hast du halt das verkauft, was du verkauft hast. Also ich muss ehrlich sagen, wenn man das vergleicht, ist natürlich schwer mit 28 Jahre später zu vergleichen, ne? War halt eine ganz andere Zeit und ja, Stadion klar. War natürlich auch noch bei weitem noch nicht so groß und was natürlich noch hinzukommt ist, wenn du das Gästekontingent abziehst von 5.000 Karten, hast du ja noch weniger Tageskarten.
Stimmt.
Ne? Das ist natürlich ein Punkt, wenn man einfach sagt, ja, ich will neben meinem Freund sitzen und ich hatte bisher keine Dauerkarte, dann muss ich mir jetzt eine Dauerkarte holen, sonst kriege ich den Platz einfach nicht im Vorverkauf, weil ist ja logisch, jeder, der genau hinguckt, der weiß ja, wie viele Tageskarten da für Spiele noch im Verkauf waren und das ist natürlich dann nicht sonderlich viel. Denn letztes Jahr hattest du auch schon so 33.000 Dauerkarten, meine ich. Und dann kommt ja einfach nicht mehr viel wenn man durchrechnet, was ich gesagt habe, eben an Tageskarten in den Verkauf. So. Aber wenn man das natürlich jetzt zurückblickt und sagt, in dem Spieljahr, als das letztes Mal so der Fall war, dass du diesen, also dieser Rekord, der jetzt geknackt wurde, hat der FCK gerade die deutsche Meisterschaft gewonnen oder hatte gerade gewonnen und spielte dann im Folgejahr in der Champions League. Jetzt spielst du, ich will jetzt nie keinem Verein zu nahe treten, ne? Aber jetzt spielst du halt in der zweiten Bundesliga und du wirst halt sogar gegen Aufsteiger, wirst du halt mindestens, meines Erachtens, mindestens 40.000 Zuschauer haben in jedem Spiel. Da ist die Erklärung echt ein bisschen schwierig, weil man muss sagen, die letzte Saison ist jetzt ausgelaufen. Da hattest du, ja, weiß ich nicht, schon relativ schnell geregelt gegen Ende der Saison. Okay, wird nichts mehr mit ganz oben mitspielen. Und dann ist die Saison so ausgetrudelt. Deswegen frage ich mich schon, okay, die einzige Erklärung ist halt wirklich, dass du halt mit deinen Freunden ins Stadion gehst und willst dann neben denen sitzen. Und deswegen musst du dir halt dann eine Dauerkarte holen. Ansonsten kriegst du den Platz halt nicht als Tageskarte. Aber weil diese ganze, ganz große Euphorie beim FCK, finde ich, ist im Moment nicht da. Dagegen steht aber dieser Dauerkartenverkauf. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das einpendelt, wie sich das verbinden kann dann. Weil klar, der Zuschauer, der eine Dauerkarte kauft, der geht natürlich mit einer gewissen Erwartung ins Stadion. Und du hast eben schon angesprochen, Yannick, das Auftaktprogramm ist natürlich jetzt nicht gerade so, dass man sagen kann, ja gut, da sind mal locker 3 Siege drin. Ne? Also ich bin gespannt, ich lasse mich da selbst mal überraschen. So richtig eine Erklärung habe ich nicht, außer die, dass Freunde nebeneinander sitzen wollen. Und dass halt in Kaiserslautern wenig gibt, Fußball gibt und dann halt nicht mehr so viel, ne?
Also ein bisschen unklar, woher diese Euphorie kommt, die zu diesen vielen Dauerkarten geführt hat. Wobei, wenn du sagst, letztes Jahr waren es auch um die 33.000, dann hat sich das ja gar nicht so sehr nach oben verschoben, außer dass es jetzt ein neuer Rekord ist.
Stimmt, wir sprechen jetzt über einen Rekord, der steht halt. Ja, weiß ich nicht, ich kann mir irgendwie nicht richtig erklären, woran das liegt. Aber da ist natürlich, da muss man natürlich sagen, ist der Zuschauer natürlich jetzt in Vorleistung getreten. Ne? Und ich glaube, dass die Erwartungshaltung schon in Lautern schon da ist, dass man dieses Jahr mal ganz oben reinsticht. Aber gut, wir sprechen halt vom gemeinen Fußballfan. Das wäre ja schlimm, wenn der ins Stadion gehen würde und würde sagen, ja, ich will heute meine Mannschaft verlieren sehen. Das ist natürlich klar, das passiert natürlich auch nicht.
Das ist klar, ja. Genau, jetzt hast du den Spielplan schon angesprochen. Können wir ja nochmal kurz reingehen, wenn du magst, bevor wir dann gleich zur Abschlussfrage schon kommen können oder den letzten Wort oder was auch immer du noch mitgebracht hast. Wolfsburg haben wir schon angesprochen, auswärts dann direkt das Derby zu Hause gegen den KSC. Dann kommt ihr zu uns und dann empfangt ihr Darmstadt 98. Ja, was ist da für den FCK drin in den ersten 4 Partien?
Ja, zwischendrin spielst du noch im DFB-Pokal bei Waldhof Mannheim.
Ja, klar. Auch eine gewisse Brisanz, ne?
Es sind einfach 64 Mannschaften in dem Topf und es wird einfach Waldhof Mannheim gegen Kaiserslautern ausgelost. Naja, okay. Aber das zählt natürlich, das Spiel, ich will damit sagen, das Spiel zählt natürlich auch in eine, keine Ahnung, Anfangsbilanz, wie man das immer nennen will. Aber du hast eben die Namen vorgelesen. Wir haben eben schon ganz kurz über VfL Wolfsburg zum Beispiel geredet. Ich glaube, da ist der FCK auf der einen Seite, muss man sagen, mal gucken, ob sich Wolfsburg schon gefunden hat nach dem Abstieg. Ist vielleicht ein kleiner Vorteil, wenn du am Anfang gegen die spielst, wo noch nicht diese Automatismen greifen. Aber wenn man natürlich aufs Papier guckt, was da schon verpflichtet wurde, was da für Ablösesummen bezahlt wurden und welche Namen da im Kader stehen, dann muss man halt sagen, ist der FCK wahrscheinlich eher nicht der Favorit. Gleiches würde ich vielleicht sogar für das Spiel auf St. Pauli sagen, dass der FCK gegen Bundesliga-Absteiger auch nicht der Favorit. Hm. In Heimspielen, habe ich ja vorhin schon gesagt, hattest du jetzt eigentlich wenig Probleme, aber trotzdem, das Auftaktprogramm, finde ich, auf dem Papier ist natürlich schon richtungsweisend. Da kannst du natürlich ganz oben dabei sein am Anfang und kannst im DFB-Pokal sagen, oh, wir sind locker in der zweiten Runde. Es kann natürlich aber auch ganz anders laufen, ne? Dass du von Anfang an, dass du halt mal unten drin bist und dann kann man ja hier an der Stelle das Beispiel Fortuna Düsseldorf anführen, wie es denen letztes Jahr ergangen ist. Also ich sage in der zweiten Bundesliga oder überhaupt Abschiedskampf im Profifußball heute, ich glaube, das muss ich jetzt euch nicht erzählen, ist nicht so einfach, da rauszukommen. Ne? Also ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe es natürlich beim FCK nicht, weil du hast natürlich dann immer eine gewisse Unruhe, wenn man unten drin steckt, aber rein vom Papier, was das Auftaktprogramm betrifft, auch mit der Brisanz der beiden Derbys, Karlsruhe und Waldhof Mannheim, ja, ist natürlich schon stramm, ne?
Ja, kann in beide Richtungen ausschlagen sozusagen. Also angenommen, ja, man scheitert in der ersten Pokalrunde und verliert das Derby zu Hause gegen den KSC, dann ist wahrscheinlich schon ein gewisser Unmut da. Genau, hast du denn sonst noch für den Backstage-Bereich, für die Hintergrundinfos noch ein Thema mitgebracht oder gibt es eigentlich sonst über den FCK jetzt gerade gar nicht so viel zu erzählen?
Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wir haben echt alles, fast alles abgearbeitet, aber es ist natürlich noch ein bisschen, die Folge könnte relativ schnell verbraucht sein, sage ich mal so, mal schauen, weil es natürlich noch vieles offen, ne? Gerade auf dem Transfermarkt und auch in der Mannschaftskonstellation ist halt noch vieles offen, deswegen tue ich mir schwer, momentan zum jetzigen Zeitpunkt da irgendwie konkret zu werden und zu sagen, ah ja, der FCK hat jetzt eine Mannschaft, die können sich jetzt mal noch von Platz 6 noch weiter nach oben verbessern und können dieses Jahr mit dem Aufstieg mitspielen. Meines Erachtens finde ich, ist die Liga jetzt nicht mehr ganz so stark wie die letzten beiden Jahre, aber du hast natürlich schon noch Mannschaften drin oder immer noch Mannschaften drin, die einen gewissen Anspruch haben, so auch mal oben mitzuspielen, ne? Die jetzt vielleicht nicht mehr müssen. Klar, bei Schalke 04, die haben natürlich letztes Jahr auch nicht gesagt, ja, wir müssen unbedingt aufsteigen, aber für die ist es natürlich besser, wenn sie Bundesliga spielen, so.
Ja, klar.
Ich glaube jetzt beide Bundesliga-Absteiger, du kannst mich jetzt gern korrigieren. Ich glaube, FC St. Pauli sagt jetzt auch nicht, wir wollen unbedingt wieder aufsteigen oder müssen unbedingt wieder aufsteigen. Heidenheim sowieso nicht. Aber es gibt natürlich immer noch zwei, drei, vier Mannschaften, die auch aufsteigen wollen. Und ich glaube, der FCK gehört dieses Jahr dazu, dass die intern sagen, dieses Jahr müssen wir aufsteigen.
Okay.
Aber mal sehen. Hat noch keiner, durch Worte bist du nicht aufgestiegen. Da musst du halt einfach, müssen viele Faktoren erfüllt sein. Du brauchst das gewisse Spielglück, du brauchst eine gute Mannschaftsstruktur, ein gutes Kollektiv. Dein Torjäger wie letztes Jahr darf sich halt dieses Jahr nicht verletzen. Und dann kann es halt was werden. Wenn du natürlich vorne einen Spieler hast, der dir 15, 18 Tore garantiert, dann kann es natürlich klappen. Wobei bei ihm in Bretagne muss man halt abwarten. Das wird natürlich noch eine gewisse Zeit dauern nach dem Marine-Szeneriss.
Ja, klar, ist dann die Frage, wann und in welcher Form er zurückkommen kann. Und wie du sagst, also so eine Saisonvorschau ist ja immer ein Stück weit eine Blackbox. Du hast den Vorteil, du erscheinst relativ zeitsouverän. Also jetzt schon, die Leute das hören, Freitagabend, also nur 2 Tage Versatz sozusagen. Das ist ja dann, da wird wahrscheinlich noch nicht ein komplett neuer Kader noch dazugekommen sein. Von daher können die Leute, wenn sie das hören, ja einfach mal parallel ein bisschen den Transfermarkt checken und ansonsten sehen wir uns ja am 3. Spieltag schon und bis dahin sollte der FCK ja einen Kader da haben, den wir uns dann nochmal genauer anschauen. Jetzt, Stand heute, können wir nur so ein bisschen mutmaßen und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ja, man möchte gerne oben angreifen, dafür fehlt es aber noch an einigen Positionen und natürlich, je nachdem, wie es dann auf dem Platz auch läuft, ist auch ganz schnell möglich, dass der FCK sich mit ganz anderen Regionen der Tabelle beschäftigen muss. Das vielleicht zu diesem Stand heute zusammengefasst. Dann fehlt ja eigentlich nur noch die Abschlussfrage und du kannst uns gerne erzählen, welchen Song du mitgebracht hast, der die kommende Saison mit den Fragezeichen, die wir gerade schon skizziert haben, des FCK repräsentieren könnte.
Ja, das ist von Journey, Don't Stop Believin', und zwar aus dem Grund, dass man natürlich in Lautern in verschiedenen Facetten an den Aufstieg glaubt und gerne mal wieder in der Bundesliga spielen möchte. Und wir haben ja vorhin darüber geredet, über das Meisterjahr 1998 nach dem Aufstieg, aber das ist halt schon leider 28 Jahre her. Und irgendwie ist dieses Gefühl immer noch da, dass verschiedene Leute, ob das jetzt im Vereinsumfeld ist, die Fans, von mir aus auch die Vereinsführung, bei Spielern weiß ich es nicht, aber dass man da immer noch irgendwie glaubt, ja, Bundesliga, wir können es schaffen. Aber habe ich ja vorhin schon oder eben schon gesagt, da gehören halt im heutigen Fußball sehr, 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 sehr viele Faktoren dazu, die aufgehen müssen. Und du bist halt nicht mehr um so runterzubrechen, man ist halt einfach nicht mehr im Jahr 1997, wo man mit einer Bundesliga-Mannschaft in der zweiten Liga spielt und dann diese Euphorie natürlich dabei hat und dann einfach zur Meisterschaft durchmarschiert oder in dem Fall mit Otto Rehhagel den souveränen Bundesliga-Aufstieg wieder schafft. Deswegen ist halt heute einfach eine andere Zeit und deswegen habe ich dieses Lied gewählt, weil man in Lautern in verschiedenen Sphären irgendwie noch an die Bundesliga glaubt. Und es wäre natürlich cool, wenn die es mal wieder schaffen würden. Aber ja, da muss man mal schauen, ob das funktioniert, ob das schon diese Saison funktioniert.
Ja, ich meine, Glaube ist ja etwas, was alle Fußballfans irgendwie dann eint. Der Glaube an das, was der Verein vielleicht erreichen kann. So ein Wunder wie damals, ich glaube, dafür sind die Zeiten einfach ganz andere geworden. Das würde es so nicht mehr geben. Das ist eine einmalige Sache, die der FCK da geschafft hat. Das sehe ich nicht, dass das irgendein Verein in der Zukunft nochmal schaffen kann, diesen Durchmarsch von Liga 2 zur Deutschen Meisterschaft. Wie du schon sagst, das waren andere Zeiten. Aber ja, ich mag das Lied sehr gerne. Das läuft auch gerne mal auf irgendwelchen Vereinsveranstaltungen oder Fanszene-Veranstaltungen oder im Sonderzug oder so. Ich glaube, das ist vielen ein Begriff. Passt ja auch, wie gesagt, nicht nur zum FCK, würde ich sagen, sondern ich kann auch an dieser Stelle sagen, es gibt noch einen weiteren Gast, der dieses Lied auch genommen hat. Ich verrate jetzt aber noch nicht, wer.
ein Verb, das oft gebraucht wird, glauben. Aber dafür muss man halt auch arbeiten und dann kann man es schaffen. Und nur weil jemand irgendwie in der Öffentlichkeit erzählt oder ins Internet schreibt, ja, Aufstieg, 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 hast du es halt nicht geschafft. Und da muss halt die entsprechende Arbeit geleistet werden.
Das ist wohl wahr. Sind das schon deine Schlussworte oder hast du noch irgendwas zu ergänzen, bevor wir uns jetzt nochmal in die gar nicht mehr so lange Sommerpause verabschieden, wobei du bist ja gerade am Arbeiten quasi.
Ich würde es dabei bewenden lassen. Und ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist vieles gesagt schon.
Dann behalten wir das mal so bei und dann dir noch viel Spaß in Südtirol. Ich glaube, bis Sonntag geht das Trainingslager, ne?
Genau.
Genau. Und dann schauen wir mal, was beide Vereine so am dritten Spieltag, wie gut sie da vorbereitet sind auf das erste Aufeinandertreffen.
Ja, ich lass mich auch mal überraschen.
Danke dir erstmal und mach's gut.
Danke. Ciao, Yannick.
Ciao.